Dieser Podcast wird möglich gemacht durch die Unterstützung von Maintal-Betten. Das Familienunternehmen führt in Reuendorf bei Lichtenfels den größten Werksverkauf für Polster- und Boxspringbetten in ganz Bayern und setzt dabei auf Ökologie und Nachhaltigkeit. Mehr über unseren Partner erfahrt ihr auf www.maintal-betten.de. Und jetzt geht's weiter mit der neuen Episode.
Ja, wir waren vor Corona die Region auf der Welt mit der dichtesten Poetry-Slam-Dichte im Verhältnis zur Einwohnerzahl.
Okay, neuer Rekord neben den Brauereien, plötzlich auch die Poetry-Slams.
Ja. Hatte ich vorher nicht auf dem Schirm. Ich habe das durchgerechnet. Also wir wussten ja, die deutsche Szene ist die stärkste auf der Welt. Und dann gab es halt im Prinzip Ballungsgebiete in Hamburg, in Berlin und in Franken. Und wenn man dann gesagt hat, hier Franken hat 3,7 Millionen Einwohner, wir haben aber 60 Veranstaltungsreihen in 60 verschiedenen Orten, dann ist das definitiv die höchste Dichte. Ne? Hm. Und das war wirklich bis einschließlich 2019 war das so. Und habe ich auch immer wieder gerne betont, wenn wir in noch einem Kaff, sag ich mal, Poetry-Slam aufgemacht haben. Gibt einen schönen Spruch von Horst Thieme aus Augsburg. In Franken gibt es in jedem Dorf einen Poetry-Slam. Wenn das nicht reicht, gründen die Franken ein neues Dorf.
Herzlich willkommen zur neuen Episode von Fränkischer Talk. Heute sitzt mir Michael Jakob gegenüber. Michael ist nicht nur Trauredner und Keynote-Speaker, sondern vor allem bekannt für die Poetry Slams. Er ist sozusagen der Vater der fränkischen Poetry Slam-Szene, wenn man das so sagen darf. Herzlich willkommen, schön, dass du bei mir bist.
Hallo Andrea, vielen Dank für die Einladung.
Also die Kunstform, so nenne ich das mal, Poetry Slam ist ja eigentlich ganz bekannt geworden, als Julia Engelmann damals diesen eines Tages Baby-Text gemacht hat. Plötzlich wussten alle, was Poetry Slams ist. Plötzlich waren die Hallen voll. Du hast das schon viel früher gemacht. Wie bist denn du da drauf gekommen und was ist das Faszinierende an Poetry Slams?
Tatsächlich hier in Bamberg, Dezember 2002, war, man könnte sie die Mutter des fränkischen Poetry Slams nennen, bei Nora Gomringer, damals im Bamberger Morph Club. Und ich schreibe, seit ich 14 bin und ich bin an dem Abend raus und habe gesagt, das will ich auch machen. Und im März 2003 war dann der erste Poetry Slam in Ansbach gegründet, den ich veranstaltet und moderiert habe. Und die Faszination ist, dass jeder Abend einfach so eine neue Mischung ist aus allem. Also man lacht, man schmunzelt, man denkt nach, man wird ein bisschen aufgerüttelt. Forrest Gump würde sagen, das Leben ist ein bisschen wie ein Poetry Slam, man weiß nie, was man kriegt.
Das stimmt allerdings, weil die Texte ja ganz, ganz unterschiedlich sind. Kannst du mal für die, die noch nie bei einem Poetry Slam waren, so ein bisschen erzählen, was da eigentlich passiert, was man da hört? Was sind das für Texte? Was macht diese Veranstaltung aus?
Es sind so je nach Format 5 bis auch mal 10 Künstlerinnen und Künstler, die da mit den verschiedensten Stilrichtungen und Literaturformen antreten, also von gereimtem Gedicht über einen lustigen Prosatext ist alles dabei. Die Texte sind kurz, also das normale Zeitlimit ist 7 Minuten, das heißt, man ist sehr schnell durchgetaktet und erlebt an so einem Abend einfach unfassbar viele Facetten an Emotionen, an Erzählweisen und auch an Charakteren, die natürlich auf der Bühne stehen, die das ja auch performen. Es ist ja nicht so, dass man die Texte selber liest und dann klingt im Kopf alles gleich, sondern das sind ja auch die unterschiedlichsten Protagonistinnen und Protagonisten, die da auch noch ihre eigene persönliche Geschichte mitbringen. Und dann hat man natürlich noch den Benefit, dass man als Publikum auch abstimmen darf, wer Siegerin oder Sieger des Abends wird. Und diese Mischung aus abwechslungsreicher Unterhaltung und eben sportlichem Wettkampf, ich glaube, die macht es aus, dass das Format auch nach knapp 30 Jahren, nach genau 30 Jahren jetzt im deutschsprachigen Raum, immer noch so viele Leute hinterm Kamin vorlockt.
Manchmal sind ja Poetry Slam Texte so in so einer richtigen Sing-Sang-Melodie vorgetragen. Also manche haben da so eine ganz eigene spezielle Art. Wenn ich dich zum Beispiel höre, von dir gibt es ja ganz, ganz viele YouTube-Videos. Also wer dich noch nie auf einer Bühne gesehen hat, hat die Möglichkeit, das online problemlos nachzuholen.
Stundenlang.
Stundenlang tatsächlich. Bei dir ist es gar nicht so unnatürlich, nenne ich das mal, ohne das Böse zu meinen. Also ich finde, wenn man dich hört, klingt es nicht so, als ob du da versuchst, eine bestimmte Tonalität an den Tag zu legen, sondern es klingt sehr natürlich. Wie nimmst du das denn wahr? Du bist ja ein großer Slam-Master, das heißt, du hast ganz, ganz viele externe Slams auch organisiert und moderiert. Was ist denn sozusagen der häufigere Fall? Ist es eher was Natürliches oder ist es eher so eine Wortkunst auch, die sich anders anhört?
Also ich reflektiere die Szene ja auch sehr kritisch und ich sage jetzt mal, ohne mich selbst zu beweihräuchern, dass die meisten meiner Texte doch eine gewisse Art an Geschichten erzählen oder Emotionen transportieren. Es gibt durchaus Texte, die jetzt mal inhaltlich weniger transportieren und da erreiche ich mit so einer rhythmischen Sprechweise natürlich eine ganze Menge. Hm. Also wenn ich das mal kurz vormachen darf.
Immer.
Heute Morgen stand ich auf und ich aß ein Marmeladebrötchen auf meinem Frühstückstisch, das ich mit einem Messer bestrich. Na, schon klingt's interessant. Ich habe die größte Grütze jetzt erzählt, aber durch dieses betont rhythmische Sprechen denkt man halt, oh geil, Literatur, ne? Und das ist, glaube ich, schon auch ein Performance-Element, was oft über inhaltliche Schwächen des Textes hinwegtäuscht. Also ich versuche in meinen Workshops, ich mache jetzt auch schon seit fast 20 Jahren Workshops an Schulen und Hochschulen, denen immer mitzugeben, über die Wirkungsweise der Sprache zu gehen. Also entweder eben über Emotionen oder über Humor und eben versuchen, Bilder zu erzeugen, eine Geschichte zu erzählen, ruhig auch mal was Neues zu erzählen und nicht einfach Thema XY zum 100. Mal wiedercoin.
Was ist denn das Thema, das zum 100. Mal wiedergekäut wird?
Wir haben, also Poetry Slam ist auch immer ein bisschen am Puls der Zeit. Wir haben natürlich viele Texte über Nachhaltigkeit, Feminismus, linke Themen und das Publikum, das da ist, ist ja auch so ein bisschen in die Richtung. Und es bringt halt nichts, einem eher toleranten und offenen Publikum viermal am Abend zu erzählen, dass das Patriarchat abgeschafft werden muss. Ne?
Das wissen die schon.
Ne? Also gerade, oder auch, wir haben ganz viele Texte jetzt gegen rechts und so, denke ich mal auch. Das ist beim Poetry Slam eigentlich verschwendete Silben. Ne? Das ist, da muss ich eigentlich auf den AfD-Parteitag gehen und denen mal sagen, dass sie vielleicht nicht die, sag ich mal, nachhaltigste Meinung gerade an den Tag legen. Und das ist dann auch, wo ich dann als Veranstalter oft sage, nee, ich möchte einfach mal wieder was Freches, was Neues, was anderes hören.
Wie machst du das selber denn? Denn wenn ich mir deine Beiträge angucke, kommen ja solche Sachen durchaus auch vor. Also,
ja, man wird ja auch oft für sowas gebucht tatsächlich. Mhm. Und ich habe ein komplettes Nachhaltigkeitsprogramm, ne? 90 Minuten lang, wie wichtig Nachhaltigkeit ist. Ich versuchte schon dann auch mal ein bisschen, sag ich mal, anders zu interpretieren. Also ich habe einen Text, da denkt man, oh, jetzt erzählt er uns, wie moralisch überlegen er ist. Und da geht es ums nachhaltig Leben im Prinzip. Aber die Pointe von dem Text ist, dass ich das eigentlich nur mache, weil ich geizig bin. Ne? Hm. Also ich gehe halt so Lebensmittelrettung und ich trage Secondhand-Klamotten. Und die Pointe ist dann, dass ich irgendwann sage, das ist, ne, die Umwelt geht mir am Arsch vorbei. Ich bin einfach nur geizig und ich möchte darüber Duck-like die reichste Ente der Welt werden. Und dann versuche ich da schon immer noch so einen Twist reinzumachen. Und das klingt eben nicht immer, ne? Und auch nicht allen, also auch nicht mir immer natürlich. Ne? Schwierig wird es immer, wenn es so nach eigener Befindlichkeit und Tagebuch klingt, finde ich, weil für mich Poetry Slam schon auch eine literarische Kunstform ist und keine Bühne für therapeutisches Schreiben.
Jetzt hast du mir eine Frage total vorweggenommen, die aus meiner totalen Subjektivität kommt. Ich war schon auf mehreren Poetry Slams, auch welche, die du moderiert hast, also, ne? Einmal kurz Full Disclosure. Ich war da schon im Publikum und es ging mir genau so, dass ich bei manchen das Gefühl hatte, jemand liest das Tagebuch vor und bei anderen hatte ich das Gefühl, die haben wirklich eine Message. Ja. Wie kommen die Leute auf die Bühne und hast du das Gefühl, dass du auch in den Bewertungen siehst, dass die Leute daraus einen Unterschied machen oder sind auch diese Tagebuchbeiträge, nenne ich das jetzt mal, beliebt beim Publikum?
Die kommen auch durchaus an, weil ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass auch die Personen ihre Geschichte oft mitbringen und wenn es dann irgendwie authentisch wirkt und man dann vielleicht auch Mitleid hat, sage ich jetzt mal, dann fließt das natürlich auch in die Bewertung ein. Im Schnitt gewinnen schon die dann auch ganz klar erkennen lassen, dass sie sprachlich versiert sind, dass sie die Performance einstudiert haben und dass sie wirklich eine Message in diese Kunstform Poetry Slam gedrückt haben und nicht einfach sowas runtergeschrieben haben. Und wir haben es als Veranstalterinnen und Veranstalter natürlich nicht in der Hand. Wir wissen im Vorfeld nicht, was die Leute machen. Ich habe jetzt in der letzten Zeit beim Booking schon ein bisschen drauf geachtet, dass wir eben nicht zu viele Menschen haben, wo ich weiß, die haben alle nur noch diese eine Richtung, weil da haben uns in der Szene teilweise so ein bisschen selbst abgeguckt, sage ich jetzt mal. Und das ist halt fürs Publikum langfristig auch nicht gut, wenn es dann 2-3 Jahre lang einfach dasselbe Thema in immer anderer Art und Weise gibt.
Aber das heißt, du weißt auch nicht, was da an Themen auf der Bühne passiert, nee, an so einem Abend?
Wir buchen die Leute, also die Leute, die wir bewusst buchen, ist ja immer noch ein offenes Format, also da weiß man sowieso nicht, was passiert. Die Leute, die wir einladen, das sind meistens vier Personen, die einfach für eine gewisse Grundqualität stehen bei den großen Slams. Und da achten wir eben drauf, dass Prosa und Lyrik vertreten ist, dass eben verschiedene Geschlechter vertreten sind und dass eben auch ein gewisser Anteil ist, von dem wir wissen, das ist lustig, das ist unterhaltsam. Mhm. Weil gerade bei Newcomern, die schreiben dann oft eher ernst, ne? Und wenn dann so ein Abend mit 12 Texten ist, wovon halt, keine Ahnung, dreimal Nachhaltigkeit, dreimal rechts ist doof, dreimal Feminismus ist wichtig und dreimal ich habe Angststörung, Depression etc., was alles wichtige Themen sind, ja. Aber wenn nur solche Themen kommen und die Leute dann gar nichts mehr zum Lachen haben oder auch mal was politisch, satirisch Freches, ne, wo man sagt, boah, das ist ja Grenze, darf er das überhaupt, ne? Mhm. Also das ist sowas braucht dieses Format halt einfach auch, so Lacher, die einem im Halse stecken bleiben, ne? Mhm. Und wir versuchen, wie gesagt, beim Vorab-Booking schon mal eine gewisse Vielfalt reinzubringen und was dann zusätzlich passiert, ist dann aber nicht in unserer Hand und wir geben den Leuten auch nicht vor, welche Texte sie lesen.
Mhm. Das, was du gerade beschrieben hast, geht für mich extrem in die Richtung Kabarett. Genau da passiert ja auch das. Bleibt das Lachen im Halse stecken? Darf er das überhaupt? Das sind ja genau diese Fragen, die man sich im Publikum dann manchmal auch stellt, wenn jemand so mal zumindest mit dem großen C so eine Grenze überschreitet. Im Kabarett ist es, glaube ich, gewollt. Auf einer Poetry Slam Bühne ist es irgendwie nochmal eine andere Qualität, finde ich, weil man da so ein bisschen mehr dieses Wohnzimmer-Feeling hat. Da hat man jetzt gar nicht unbedingt, da kommt man vielleicht nicht unbedingt hin, weil man denkt, jetzt möchte ich mal richtig durchgerüttelt werden politisch hier. Wenn das passiert, feierst du das dann und denkst dir, yeah, das endlich macht's mal wieder jemand oder gehört's einfach zu so einem Abend dazu?
Also ich lache ja nicht mehr oft, aber wenn ich lache, dann ist es immer das größte Kompliment für die Auftretenden. Und auch wenn mir da mal so ein Boah rausrutscht, dann natürlich auch. Das ist bei den einzelnen Themen, die sind für mich teilweise vorhersehbar. Da werde ich selten überrascht, aber bei den satirischen oder lustigen sind dann auch immer wieder Sachen dabei, wo ich mir denke, boah, wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Und da freue ich mich schon auch noch, wenn da mal was Neues kommt.
Das klingt fast ein bisschen schade. Es klingt, als ob du gar nicht mehr so es genießen kannst, so einen Abend.
Ja, ich habe, keine Ahnung, irgendwas zwischen 1500 und 2000 Poetry Slams gehört. Das macht dann um die 20.000 Texte. Also da ist man dann irgendwann, also man kann es auch sehr gut mit Improvisationstheater vergleichen. Mhm. Wenn man jeden Monat sich Improvisationstheater anschaut, dann nutzt sich der Effekt ab. Also bei meinen ersten zwei Abenden saß ich da auch drin und dachte mir, nee, das können die sich nicht spontan ausdenken, ne? Wie ich dann selber gelernt und auch selbst gespielt habe. Und ne, wenn man diese Methodik erlernt, dann weiß man, dass Spontanität halt durchaus auch planbar in einem gewissen Art und Weise ist. Aber wenn man es jeden Monat sieht oder dann, also wir haben es ja auch teilweise, wir haben auch teilweise 60 Auftritte mit unserer Impro-Theater-Gruppe gehabt, wenn man es dann 2-3 Mal im Monat spielt auch, dann nutzt sich der Effekt ab, weil man ja auch schon weiß, ne, die Person macht das und das, dann mache ich das und das und dann ist klar, wo die Szene irgendwann hinläuft.
Stehst du denn im Moment selber überhaupt auf der Bühne bei Poetry Slams? Kannst du noch Texte schreiben? Hast du noch Bock? Oder ist das jetzt eher so die Veranstalterriege, in der du jetzt bist?
Ich habe jetzt über das letzte Jahrzehnt fast ausschließlich nur noch moderiert und veranstaltet. Bin jetzt erst seit Corona wieder ausnahmsweise auf manche Bühnen gehüpft, weil da war ich froh um jeden Auftritt, den ich machen konnte. Und genieße es mittlerweile fast wieder mehr als Slammer auf der Bühne zu stehen, weil einfach dieser Druck, diese Veranstaltung zu wuppen, dann nicht auf meinen Schultern ist. Ne? Da muss ich nur diese 7 Minuten abliefern und die Leute im besten Fall nicht langweilen. Aber wenn ich für Moderation und Veranstaltungsleitung zuständig bin, dann ist die ganze Show, die mehr oder weniger in meinem Schoß liegt und ich muss darauf aufpassen, dass da nichts kaputt geht. Und das war jetzt sehr, sehr viel Verantwortung. Also auch gerade die Corona-Zeit war da sehr, sehr schwer. Und da bin ich, wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen, emotional nicht ungeschadet rausgekommen, ganz ehrlich. Ich habe mich erst gestern wieder mit der Überbrückungshilfe rumgestritten, weil die mir jetzt nachträglich die Überbrückungshilfe aberkennen wollten. Wo ich mir denke, Leute, ey, ich habe 50.000 Euro Schaden durch die Corona-Krise, das ersetzt mir keiner. Mhm. Ja. Und die paar Almosen, die ihr mir habt zukommen lassen, da jetzt nach über 2 Jahren nach der Bewilligung rumzuzicken, weil die irgendwelche Formulare aus dem Jahr 2019, also von vor Corona, brauchen, denke ich mir, boah. Und das war schon ein hoher Frustgrad, den wir da teilweise immer noch in uns mitschleppen. Und in vielen Orten ist Publikum auch erst bei 60-70% wieder. Ne? Es denken immer alle, na, ist alles wieder offen, läuft ja alles wieder, ja nichts. Ne? 50% meiner Poetry Slams sind nach der Krise nicht mehr wieder auferstanden. Ne? Also die sind 10-jährige Veranstaltungsreihen mit den gleichen Partnern vor Ort, die einfach wechseln, dauerhaft. Ne? Und das ist den Leuten gar nicht so bewusst, was da in unserer Branche, in der Kleinkunst, die jetzt nicht aus dem Fernsehen lebt, was da kaputt gegangen ist. Und wie viele auch weg sind, ne? Die sieht man ja nicht mehr.
Woran liegt das denn? Was hat sich denn verändert, dass sie nicht mehr wieder funktioniert haben? Also gerade wenn es gut laufende Veranstaltungsreihen waren, müsste man ja eigentlich denken, alle sind froh, dass sie endlich wieder da sind. Man hat die vermisst, man geht wieder hin. Was ist denn passiert, wo es nicht funktioniert hat?
Da gibt es ganz, ganz viele Gründe. Die kleineren Slams waren vor Corona schon finanziell mit so heißer Nadel gestrickt, dass es sich überhaupt nicht lohnt, wenn man die mit 70% der Auslastung fährt. In der KünstlerInnen-Szene ist es so, dass viele nach Corona gesagt haben, ich gebe mich nicht mehr für die Pyro auf die Bühne her. Ne? Weil man hat halt immer unter Selbstausbeutung diese Kleinkunst gemacht. Das ist nicht nur Poetry Slam, ne? Auch die ganzen Musikveranstaltungen, wie du da als Band in irgendeinem Jutt spielst. Ne? Oder als Comedian bei irgendwelchen Comedy-Wettbewerben mitmachst. Ne? Da kannst du froh sein, wenn du deine Fahrtkosten zurückbekommst.
Absolut.
Da ist die Poetry Slam-Szene ja sowieso schon ein gutes Stück weiter gewesen. Auch von der fairen Aufteilung oder auch von... wir hatten jetzt letztes Jahr, wann war das... Gender Pay Gap in der Kunst- und Kulturbranche, dass das neben Profisport die zweitgrößte Differenz ist. Ne? Wo ich immer denke, wir haben mit der Poetry Slam Szene haben wir nie Unterschiede gemacht, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Du hast immer das gleiche Honorar bekommen, je nach Professionalisierungsgrad. Ne? Aber es ist halt so, dass halt viele gesagt haben, nach Corona für einen Fuffi gehe ich nicht mehr und so aus, weil sonst habe ich, wenn die nächste Krise kommt, wieder keine Rücklagen. Mhm. Ne? Das heißt, plus Inflation und Zukosten, ne, ist alles gestiegen. Also wir haben weniger Einnahmen, höhere Kosten und wir haben nicht mehr das Personal, um überhaupt diese Veranstaltungen zu stemmen. Das ist der nächste Grund. Das ist, ich habe es dir vorhin privat gesagt, in unserem Verein sind auch von 6 Posten waren am Ende noch 2 Leute übrig. Und niemand wollte noch ehrenamtlich irgendwo hinlangen, weil alle überlastet sind. Und wenn dir dann noch die Hälfte der lokalen Künstlerinnen und Künstler fehlt, weil die auch nach Corona oder während Corona gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr, ne, das macht mich nur noch fertig, dann fehlen die einfach. Und es war ja auch nicht so, dass wir in der Zeit viele Gelegenheiten für Nachwuchsarbeit hätten.
Nee, überhaupt nicht.
Ich hatte vor Corona durchschnittlich 40 Workshops an Schulen im Jahr. Aktuell sind es 10. Also auch da ist 3/4 weg. Auch die Schulen sind da so massiv noch von dieser Pandemie betroffen, dass alle immer noch überlastet sind. So viele Schülerinnen und Schüler auch psychische Defizite haben aus dieser Krise. Und alle sind am Jammern tatsächlich. Und dann macht man halt nicht noch schnell einen Poetry Slam Workshop, wenn am Schuljahresende vielleicht mal noch ein Tag frei ist, wie früher. Ich hatte einen Juli, da hatte ich 22 Einsätze in Schulen, weil alle halt am Ende gesagt haben, oh, wir haben noch Zeit, Schulstoff ist fertig, machen wir noch ein cooles Projekt.
Jetzt rufen wir mal schnell den Michel an.
Ja, genau. Und dann wirklich, also 22, ne? Also ich habe im Prinzip so viel gearbeitet wie ein Lehrer an Schulen.
Ja.
Und jetzt ist auch Juli, ich habe, ich glaube, einen einzigen jetzt im Juli. Also die Zeiten sind auch einfach vorbei. Und dann ist klar, dass da natürlich auch darüber kein neuer Nachwuchs akquiriert wird.
Was glaubst du denn, bedeutet das für die Zukunft des Poetry Slams? Wird es klein, aber fein werden? Glaubst du, es kann sich wieder erholen? Wie ist denn deine Prognose?
Meine Prognose ist, dass die großen Shows weiterlaufen. Also gerade über die Slams, die jetzt als Agentur organisiert sind. Für dieses halt Business, ne? Da kommen halt auch nicht mehr 5 Fünfer rein, sondern das sind halt einfach Tickets, die kosten 20-30 €. Und das wird sicherlich weitergeben und es wird sicherlich auch weiterhin kleine und feine Slams geben, wenn Leute vor Ort sind, die Bock haben, die zu machen. Wo noch wirklich Herzblut und Leidenschaft dahinter steckt. Und die Gesamtmasse, denke ich, wird... Wenn nicht nochmal so ein Engelmann-Hype kommt, wird wahrscheinlich nicht mehr diese Masse an Poetry Slams vorhanden sein wie vor Corona.
Wie schade.
Ja.
Das war ja immer irgendwie gerade in den auch in den fränkischen Städten. Ich hatte das Gefühl, bei allen, wo ich war, die waren immer voll.
Ja, wir waren wirklich, wir waren vor Corona die Region auf der Welt mit der dichtesten Poetry Slam-Dichte im Verhältnis zur Einwohnerzahl.
Okay, neuer Rekord neben den Brauereien, plötzlich auch die Poetry Slams.
Ja.
Hatte ich vorher nicht auf dem Schirm.
Ich habe das durchgerechnet. Also wir wussten ja, die deutsche Szene ist die stärkste auf der Welt. Und dann gab es halt im Prinzip Ballungsgebiete in Hamburg, in Berlin und in Franken. Und wenn man dann gesagt hat, hier Franken hat 3,7 Millionen Einwohner, wir haben aber 60 Veranstaltungsreihen in 60 verschiedenen Orten, dann ist das definitiv die höchste Dichte. Ne? Und das war wirklich bis einschließlich 2019 war das so. Und habe ich auch immer wieder gerne betont, wenn wir in noch einem Kaff, sage ich mal, Poetry Slam aufgemacht haben. Gibt einen schönen Spruch von Horst Diemer aus Augsburg. In Franken gibt es in jedem Dorf einen Poetry Slam. Wenn das nicht reicht, gründen die Franken ein neues Dorf.
Sehr schön. Viele dieser Poetry Slams haben diese Orte dir zu verdanken. Du hast das nach Franken gebracht, du hast das groß gemacht. Wann ist dir eigentlich klar geworden, dass das mehr ist als Ansbach und vielleicht noch Nürnberg und Bayreuth? Wann ist das so ein Ding geworden, wo du gesagt hast, das kann überall funktionieren?
Hat tatsächlich ein bisschen gedauert. Also um fair zu bleiben, ich habe es nicht nach Franken gebracht. Es gab schon zwei Slams vorher, also sogar drei.
Aber du hast es groß gemacht.
Ja, das stimmt tatsächlich. 2003 war ja Ansbach, 2005 haben wir Nürnberg gegründet, weil das war die letzte richtige Großstadt in Deutschland, die keinen regelmäßigen Poetry Slam hat. Ne? Wir haben das damals auch wirklich versucht in Zusammenarbeit mit den Erlangern und Bambergern. Mhm. Die haben uns dann alle ein bisschen abblitzen lassen und dann haben wir gesagt, na gut, dann machen wir es halt, ne, versuchen wir es halt. Ne? Wir haben bei den Bamberg studiert, ich hatte so meine Homebase noch in Ansbach, dann ist man eh mal durch Nürnberg durchgefahren, ne? Und dann haben wir gesagt, gut, machen wir mal 4 Testläufe und dann hat es da auch funktioniert und dann haben wir im Jahr drauf in Fürth losgelegt und dann 2007, glaube ich, hat der Spiegel mal 3 Seiten berichtet und der WDR Poetry Slam kam dann irgendwann. Und dann haben es irgendwann mal mehr Leute gemerkt, als die in den alternativen Kulturzentren abhängen. und irgendwann kam dann der Anruf, glaube ich, aus Heroldsberg 2010. 8000 Einwohner vor Ort von Nürnberg. Und da habe ich damals auch gesagt, funktioniert hier nicht. Ne? Das ist Poetry Slam, das ist Großstadt, idealerweise mit studentischem Publikum. Und die wollten es unbedingt versuchen. Da waren 60 Leute bei der Premiere. Das ging dann teilweise bis auf 250 hoch in Heroldsberg. Ne? Also für 8000 Einwohner eine gute Anzahl.
Nicht schlecht.
Und spätestens als dann Schwarzenbruck mit 3000 Einwohnern kam, sie wollen auch einen Poetry Slam. Und das bei der Premiere mit 250 Leuten ausverkauft war und im Prinzip eine Warteliste mit nochmal genauso vielen war, habe ich gesagt, es kann überall funktionieren. Ne? Mhm. Muss nicht. Ne? Gibt auch Orte, da wird es nicht angenommen. Also Lange Zenne zum Beispiel. Da haben wir zweimal versucht, waren zweimal 15 Leute da und dann haben wir natürlich gesagt, ne, macht keinen Sinn. Ne? Mhm. Also unter 60, 70 Personen im Publikum hole ich keine Künstlerinnen und Künstler von sonst woher und stelle die da auf die Bühne. Ne? Das ist, da denke ich mir auch, da gehen wir lieber in der Kneipe und halten uns gemütlich. Aber in der Theorie kann es in jedem Ort funktionieren, tatsächlich.
Mhm. Was macht einen richtig guten Poetry Slam aus?
Guter Poetry Slam ist, wenn, ich denke, man hat es vorhin schon ein bisschen rausgehört, wenn die Mischung der Texte schafft, erpasst, also wenn wirklich was zum Nachdenken ist, wo man so ein bisschen was zu schlucken hat, wo man aber auch was zu lachen hat, wenn da einfach schöne Abwechslung ist und wenn dann das Zusammenspiel noch mit dem Publikum funktioniert. Also wenn man so das Gefühl hat, boah, das Publikum hat Bock, ne? Die freuen sich, dass da was ist, die freuen sich über Lustiges und über Ernstes und wenn da so Resonanz aus dem Saal kommt, dann hat man auf der Bühne natürlich auch noch mehr Energie, ne? Dann haut man einfach noch einen spontanen Spruch mehr raus und da gibt es immer wieder Abende, wo ich dann auch jetzt nach 20 Jahren noch runtergehe und sage, boah, heute war es mal wieder perfekt.
Mhm. Du hast vorhin kurz gesagt, du schreibst, seit du 14 bist. Was macht denn für dich diese Faszination am Schreiben aus? Denn es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sich mitzuteilen, seine Gedanken zu formulieren. Die einen singen, die anderen musizieren, die nächsten malen. Was ist es, was dich dazu gebracht hat, auch was ja der Titel deiner Homepage ist, dass Worte deine Sprache sind. Was fasziniert dich so daran?
Da gibt es einen einfachen Grund, ich kann nicht singen. sonst wäre ich wahrscheinlich auch Musiker geworden und würde in irgendeiner Band in Richtung Rock, Punkrock wahrscheinlich deutschsprachige Texte ins Mikrofon singen und grölen. Aber selbst grölen klingt bei mir noch sehr schief. Also da hatte ich gar keine andere Möglichkeit, mich auszudrücken. Und ich habe tatsächlich angefangen mit Comedy-Theater und später Kabarett, bis ich dann eben Poetry Slam entdeckt habe und gemerkt, boah, das ist ja noch einfacher. Ne? Ich muss keine Stücke schreiben mit 3-4 Personen. Ich muss mit denen nicht proben, sondern ich kann in 7 Minuten das, was ich sagen will, sagen. Und die Leute sind eh schon da, weil das Format eben dafür sorgt, dass Publikum da ist. Mhm. Wenn wir Kabarett gemacht haben, wir haben in jedem Dorf Mittelfranks, glaube ich, gespielt damals. Und da musst du halt selber gucken, dass das Publikum kommt. Ne? Anzeigen schalten, Plakate aufhängen etc. Und es war beim Poetry Slam dann plötzlich so einfach. Und es hat, glaube ich, auch dafür gesorgt, dass unglaublich viele Talente über Slam den Einstieg ins Showbusiness gefunden haben. Ne? Also das ist auch ein Thorsten Sträter, ne? Den man jetzt aus dem Fernsehen kennt. Das ist mit dem, bin ich 2010 oder 11 war ich mit dem noch auf Berlin-Potsdam-Tour. Ne? Und Nikos Emsrott, EU-Parlament jetzt, ne, und so. Das sind alles Leute, mit denen stand ich auf der Bühne. Marco Wickling, ne, das ist Känguru-Chroniken, Millionär mit Büchern, Spielen, ja. Film-Franchise und alles. Der ist bis 2009 standen wir auf den Bühnen. Wir haben in einem 8-Bett-Zimmer gepennt auf verschiedensten Couches und Feldbetten von dem Veranstalter. Ganz, ganz, ganz übel. Also das war schon damals nicht mehr schön. Ne? Also wir waren es gewohnt, sehr schäbig untergebracht zu werden in der Anfangszeit. Aber 8-Bett-Zimmer war schon hart. Und Marc-Uwe Kling hätte diese Nacht damals fast nicht überlebt, weil er hat eine richtig extreme Katzenallergie damals gehabt. Oh. Und der Veranstalter hat natürlich zwei Katzen im Wohnzimmer.
Oh nein.
Und das ist, also den haben sie mit irgendwas dann, glaube ich, aus der Apotheke gerettet. Das war richtig üble Nacht.
Krass. Bei Thorsten Sträter merkt man das ja bis heute noch, was für ein unglaublicher Wortkünstler er ist. Ne? Also der macht ja immer so einen auf Teddybär-Papa, so wie er rüberkommt. Aber wenn man dem genau zuhört, dann merkt man, dass der aus dieser Szene kommt, weil der einfach wirklich extrem genau formuliert und unglaublich mit Formulierungen und mit Wortbedeutungen spielen kann.
Ja, das ist also der war auch cool privat, ne? Also das ist, wie gesagt, ich war 3 Tage mit ihm auf Tour. Wir haben danach noch ein paar Mal auf Facebook geschrieben und er hat mich mal zu irgendeinem Slam auf dem Schiff eingeladen, da konnte ich nicht, dann habe ich ihn ein paar Mal eingeladen und dann konnte er nicht. Und 2 Jahre danach war er plötzlich im Fernsehen, ne? Und dann ist klar, dann gehe ich nicht mehr auf den Poetry Slam. Mhm.
Schade eigentlich. Ja. Das würde bestimmt das Publikum nochmal ein bisschen größer machen wieder. Vielleicht wäre das ein Weg.
Ja.
Mal Back to the Roots mit Marc-Uwe Kling und Thorsten Sträter, dann ist die Bude voll.
Da wäre die Halle voll, ja.
Das glaube ich auch. Wenn du Workshop machst und junge Leute an das Thema Poetry Slam heranführst, was bringst du denen bei? Was ist wichtig zu wissen, wenn ich mich mit Worten ausdrücken will, wenn ich mal auf einer Bühne stehen will? Was ist für dich so der Kern eines solchen Tages?
Der Grundgedanke, wenn ich Poetry Slam Workshops gebe, und das sage ich den Schülerinnen und Schülern auch ganz ehrlich, ist, dass es mir total egal ist, ob die jemals auf einer Poetry Slam Bühne landen. Ne? Also gerade wenn es ein Schulprojekt ist, wo der Abschluss ein Slam sein soll, dann versuche ich die schon auch in diese Richtung zu bringen. Dann sage ich halt, wenn ihr das danach nie wieder macht, ist total egal. Ich versuche immer denen zu sagen, hier nehmt bitte was fürs Leben mit. Sprache umgibt uns ständig. Ne? Wir werden mit Sprache manipuliert über die Medien, über den Populismus etc. Und das erkläre ich auch in, ne, ganz kurz, Schaubild, Gehirn und so. Also ich erkläre auch quasi die Wirkungsweise von Sprache und wie das psychologisch wirkt und wie man eben manipulierbar ist, mache auch teilweise kleine Übungen mit denen, um es zu zeigen, wie schnell das geht tatsächlich und versuche denen lieber ein bisschen so Selbstsicherheit mitzugeben. Also dass sie einfach auch sagen, hier, dein nächstes Schulreferat ist ein Auftritt und wenn du jetzt heute mitmachst und einfach lernst, ne, wie stelle ich mich hin, dass ich automatisch nicht mehr so nervös bin. Ja, wie setze ich meinen Körper ein? Wie setze ich meinen Blick ein? Ne? Wie mache ich Atmung und alles? Das sind ja alles so Sachen, das hat mir auch keiner beigebracht. Ne? Ich musste das lernen und ich bin total schüchterner Mensch, total introvertiert, glaubt mir keine Sau, ne, wenn mich auf der Bühne sieht. Aber ist tatsächlich Fakt und ich musste das auch lernen. Und ich habe das halt wirklich gelernt über sehr viele Jahre Erfahrung und dann natürlich auch über die verschiedensten Fortbildungen. Und ich habe das jetzt mittlerweile sehr runterkomprimiert. Also mit 4 Schulstunden kann ich das Wesentliche sowohl zum Texte schreiben als auch zum Präsentieren tatsächlich schon rüberbringen, dass die alle was mitnehmen können. Versuche nochmal so Lebenstipps einzuschleusen, ne, die dann gar nichts mehr mit Schreiben zu tun haben, aber dann schon auch noch mit Sprache. So positive Beeinflussungen, die man sich selber senden kann, so ein bisschen mit dem Unterbewusstsein zusammenarbeiten, so Ziele fürs Leben setzen, die man sich dann auch aufschreiben soll und so. Das versuche ich da immer noch in diesen Workshops mit reinzuschmuggeln und klappt manchmal ganz gut. Also passiert auch immer wieder, dass ich dann irgendwie mal 3-4 Jahre danach irgendwie in der U-Bahn mich irgendein Schüler aus irgendeinem Workshop grüßt und dann meint, oh, ist mir immer noch gut in Erinnerung. Also das freut mich dann natürlich auch.
Tolles Feedback.
Ja.
Das ist dann super.
Das muss ich erzählen, das ist eine der schönsten Anekdoten. mir ist tatsächlich mal jemand auch in der Nürnberger U-Bahn jemand entgegengekommen und hat dann gemeint, oh, bist du nicht Michael Jakob? Und dann meint, ja, oh, ich hatte damals bei dir einen Auftritt. Und ich arbeite jetzt so nebenher als Musiker und ich habe von dir damals ein 10er Trinkgeld bekommen fürs Auftreten. Das ist mir vorher bei keiner anderen Bühne passiert. Und den habe ich mir eingerahmt, so als Symbol, dass man von Kunst und Kultur leben kann. Und das war so, da habe ich richtig Gänsehaut gekriegt, weil ich mir dachte, das war auch unsere Anfangszeit. Ne? Also ein 10er, das haben wir, also ganz am Anfang, ne, haben wir gesagt, okay, ein 10er ist einfach Pflicht, dass jede Person, die auftritt, von der Bühne. Wir haben damals auch nicht mehr, haben es ehrenamtlich gemacht. Ne? Wir haben auch wirklich nicht mehr bekommen als 10 Euro am Abend. Da hat man ein Gesamtbudget von 400 Euro gehabt für die komplette Show. Ja, musste Fahrtkosten, Unterkunft, Werbung und alles zahlen, ja, Getränke. Getränke, Essen. Und wirklich mit 400 Euro haben wir damals solche Abende bestritten. Und ich habe von Anfang an gesagt, hier ein 10er Trinkgeld muss für jede Person drinnen sein. Mhm. Und wenn man dann sowas erlebt, dann hat man auch das Gefühl, na, war richtig. Ne? Und es war nur ein 10er damals.
Also Geld ist es ja ganz sicher nicht. Was ist denn die Motivation, als Poetry Slammer auf die Bühne zu gehen und seine Kunst zu präsentieren?
Es ist schon, glaube ich, so dieses direkte Feedback. Also dass man wirklich, also bei lustigen Texten ist es einfacher, ne? Dann merkt man, ob die Leute lachen. Bei den ernsteren ist es dann eher das Feedback hinterher, dass dann doch mal, und es reicht, wenn eine Person am Abend kommt. Ne? Das ist die meisten Menschen sind schüchtern. Also es kommt ganz selten vor, dass Leute nach der Show zu dir kommen und dich loben. Und wenn es eine Person macht, dann weißt du, okay, es hat mindestens 30 gefallen. Ne? Und die eine hat es halt dann gesagt. Und natürlich bei ernsten Texten, ich sage immer, wir haben so eine Nummer jetzt in der Slam-Szene, dass man bei ernsten Stellen, wenn man sie gut findet, schnippen soll, ja, um eben zu zeigen, wo ich denke, nee, das stört. Ne? Das ist, also ich bin da total dagegen, weil ich sage, das größte Kompliment bei einem ernsten Text ist, wenn es komplett still ist und du die Stecknadel fallen hören könntest. Ne? Das ist ein Kompliment. Damit Schnipsen reinzugehen, finde ich, ist ne, unnötig. Aber das ist persönliche Meinung. Ne? Gibt Leute, die finden es toll. Aber ich sage immer, auch so eine komplette Stille ist wirklich ein Kompliment.
Gehst du da als Moderator dann rein und sagst vorher, falls ihr das Bedürfnis habt, eure Zustimmung mitzuteilen, bitte erst am Ende oder überlässt du das dann im jeweiligen Saal?
Ich mache keine Vorankündigungen. Ich würde, wenn es passiert, es hinterher sagen, dass es eben kein zweites Mal passiert. Okay. Weil, damit sie es dann nicht verselbstständigt, sage ich mal. Und es passiert meistens nur bei Poetry Slams, wo es im Vorfeld von der Moderation so anmoderiert wird, dass man bei ernsten Texten halt das machen darf. Ne? Mhm. Und da gibt es unterschiedliche Meinungen. Das ist wie Triggerwarnungen. Und meine Meinung ist eben, dass diese absolute Stille eigentlich das größere Kompliment ist, als wenn man da reinschnippst.
Mhm. Sie hat auf jeden Fall eine andere Atmosphäre, als wenn es auf einmal um einen rum schnipst und klickt. Das stimmt. Verbindet die Menschen, die da auf der Bühne stehen, sonst noch was, außer die Liebe zur Sprache? Gibt es was, wo du sagen würdest, das ist so ein Poetry Slammer Trait, was ihr alle mitbringt, was du immer wieder erkennst?
Ich glaube, es war früher homogener. Mittlerweile ist es doch ein bisschen, ja, auseinander dividiert. Gibt es ganz, ganz unterschiedliche Motivationen. Also man hat aber einigen auch das Gefühl, dass die TikToks oder Insta-Story, die ich jetzt aus diesem Auftritt machen kann, wichtiger ist als der eigentliche Text. Mhm. Da komme ich eben noch aus einer komplett anderen Generation. Für uns war es einfach wichtig, eine coole Show zu machen. Ja. Mhm. Das war so der Grundgedanke. Und natürlich, wenn du ein bisschen professionell bist, möchtest du auch noch ein paar Bücher verkaufen. Schön ist es, im Finale zu kommen. Damals gab es ja viele Poetry Slams auch noch, für die man sich dann für höhere Meisterschaften qualifizieren konnte. Ist jetzt heutzutage ein bisschen schwieriger geworden, weil es jetzt nur noch über Landeslisten geht. Aber damals gab es ja wirklich Poetry Slams, wo klar war, okay, pass auf, wenn ich da hinfahre und gewinne, dann bin ich im Jahresendausscheid und kann dann quasi mit 2 Siegen mir meinen Platz für die deutschsprachige Meisterschaft schicken. Mhm. Und es war dann natürlich auch für manche schon eine Motivation zu sagen, ja, cool, ne?
Also du warst ja aktiv von 2005 bis 2011, wenn ich das richtig recherchiert habe.
Also 2003 habe ich angefangen zu slammen auch. 2005 bis 2011 war ich jedes Jahr bei den deutschsprachigen Meisterschaften.
Genau. Und in dieser Zeit hast du ja eigentlich alle Preise abgeräumt, die in der deutschsprachigen Szene überhaupt möglich waren.
Naja, nicht ganz.
Ja, aber schon sehr viele. Und eigentlich hast du also bei mehr als 100 lokalen Slams gewonnen. Oder zumindest eine Platzierung gehabt und du warst bei den großen Slams zumindest immer nominiert und bist mit dabei gewesen. Wenn man auf einmal merkt, das, was ich hier mache, ist nicht mehr auf Franken bezogen, da geht es nicht mehr um Ansbach und Nürnberg und Bayreuth und Bamberg, sondern plötzlich reise ich damit durch Deutschland und stehe auf Bühnen, die deutsche Meisterschaften bedeuten. Wie hast du das denn damals erlebt? Also wenn du jetzt an diese Zeit zurückdenkst. Was ist da durch deinen Kopf gegangen, wenn du da auf der Bühne standst und gedacht hast, Moment mal, wir reden hier auf einmal über die Bundesrepublik und nicht mehr über mein kleines Franken.
Und darüber hinaus. Ja, es war schon, wenn ich jetzt sage, man fühlt sich so ein bisschen wie ein Rockstar, ist es, glaube ich, zu abgehoben. So ist es nicht. Aber es war schon, sage ich mal, auch ein gewisser Luxus, dass man sagt, hier, ich bereise im Prinzip das ganze Land und kann von dem, was ich tue, leben. Also das ist schon auch ein cooles Gefühl. Also man muss dazu sagen, damals war das wirklich finanziell noch nicht in dem Ausmaß, wie es heute ist. Also das war wirklich nur ein minimales Zubrot. Aber die Kosten waren eben gedeckt. Also ich konnte wirklich durchs Land, ich habe coole Leute kennengelernt. Für mich war es damals ja auch gut, dass ich eben ich war ja selbst Veranstalter und durch das Auftreten habe ich halt viele Talente entdeckt, bevor andere sie entdeckt haben. Mhm. Ne? Das ging dann auch ein bisschen verloren, als ich dann 2011 mich vom Wettbewerb zurückgezogen habe. Also da musste ich dann halt auf Empfehlungen hören oder darauf hoffen, dass die Leute, die sich bei mir bewerben, dass die was taugen. Also ich habe immer den 60-Sekunden YouTube-Test gemacht. Mhm. Wenn die mich nach 60 Sekunden nicht wirklich mitgerissen haben, habe ich gesagt, sorry, das ist jetzt niemand, den man für eine Tour holen muss. Ne? Mhm. Mach bitte erstmal lokal dir einen Namen. Ja, sorg dafür, dass zumindest ein gutes YouTube-Video online ist. Aber wir sind jetzt nicht dafür zuständig, dir deine Deutschland-Tour zu finanzieren, weil wir fördern unseren eigenen Nachwuchs natürlich auch. Ne? Wir hatten Nachwuchsförderung immer fest mit dem Konzept. Wir sind ja auch seit 2008 ein Verein, gemeinnütziger. Und für uns war immer klar, wir holen 2, 3, 4 Auswärtige für die Show und fördern die lokalen Leute und fördern aber auch gleichzeitig kleinere Slams um den Nachwuchs. Also wir haben immer geguckt, dass quasi, wenn Nürnberg, Fürth, Ansbach, Bayreuth Überschuss gemacht haben, dass wir damit dann halt kleinere Slams in Schwabach, Forchheim, Erlangen mitfinanziert haben, wo dann eben viele lokale Leute dann sich ausprobieren konnten. Mhm. Und wenn man da dann gemerkt hat, boah, jetzt sind die seit einem halben Jahr dabei und haben mittlerweile 2 richtig coole Texte, dann hat man es eben auch zu den größeren Slams geholt.
Mhm. Jetzt kommt eine fiese Frage, weil ich dich jetzt auffordere, total unbescheiden zu sein.
Oje.
Ja. Was hat dich damals so gut gemacht, dass du so viel gewonnen hast, dass du so oft nominiert warst? Was hat dich besser gemacht als andere?
Also ich glaube schon, dass ich konnte beides. Also ich kann immer noch beides. Ich kann unterhalten und gleichzeitig aber auch sehr emotionale Texte machen, die so richtig, wo man wirklich schluckt und sich denkt, ufza, ne? Das war jetzt schwere Kost. Und ich glaube, das hat schon ein bisschen Reiz ausgemacht, dass die Leute mich in der Vorrunde gesehen haben und dachten, oh, der ist lustig, den will ich nochmal sehen und dann mache ich im Finale was komplett anders. Ne? Und dann auch mit diesem Überraschungsmoment. Ich war immer sehr aktuell, also ich habe bei einer deutschsprachigen Meisterschaft, da habe ich den Text geschrieben auf der Hinfahrt zur deutschsprachigen Meisterschaft. Also normalerweise macht man deutschsprachige Meisterschaft, macht man die Texte, die man jetzt ein halbes Jahr auf jeden Dorfslam runtergenudelt hat und so richtig gut kann. Und ich bin auf der Hochfahrt fertig geworden, habe den dann bis zum nächsten Tag noch auswendig gelernt und war dann dafür komplett drin in dieser Emotion des Textes und bin da auch wirklich eine Runde weitergekommen mit der Nummer, ja. Und hatte da immer, was weiß ich, wie hieß denn der Bär, der damals durchs Land gelaufen ist? Bruno,
oder? Der Problembär.
Genau, Bruno, der Problembär, ne? Der war noch nicht mal gefangen und ich habe schon einen Text drüber. Natascha Kampusch, ne? Also ich hatte dann ratzfatz immer die Texte und die waren dann sehr tagesaktuell. Konnten wir dann halt 2, 3 Monate machen, aber dafür hatte ich halt wirklich was Frisches am Start. Und ich hatte halt auch Bock, ne? Also ich hatte sehr lange Bock und das hat man, glaube ich, auch von der Körpersprache gemerkt, dass ich da Bock hatte. Das merkt man auch beim Moderieren. Also ich bekomme das größte Lob für meine Moderation, bekomme ich, nachdem die Leute weggezogen sind und woanders Poetry Slams sehen, muss man ehrlich sagen. Und da habe ich ja meistens auch Bock. Und das mache ich natürlich dann durch eine große Körpersprache, durch eine freundliche Mimik und durch manchmal sehr dumme Sprüche auch deutlich. Und das feiern die Leute, glaube ich, auch, wenn man nicht so einfach sein Ding runterspult, sondern transportiert, dass man selber Lust drauf hat.
Wenn ich das richtig gehört habe, dann hat sogar Marc-Uwe Kling von dir was geklaut, ne? Was die Begrüßung angeht. Stimmt das?
Mhm. Das war sehr lustig. Das war, glaube ich, sogar die Tour, wo ich mit Thorsten Sträter in Berlin war. Ich habe dieses Ritual, dass ich Hallo Ansbach, Nürnberg, Bamberg, was auch immer rufe, ne? Und dann lasse ich mich vom Publikum mit Hallo Michel zurück begrüßen. Und der Kreuzberg Slam hat damals Marc-Uwe Kling noch moderiert. Mhm. Muss 2010 gewesen sein, glaube ich. Und dann, als ich dann dort ankam, hat er vor der Show gesagt, du, ich muss dir was gestehen. Ich habe mir das von dir abgeschaut und ich lasse mich jetzt hier in Berlin und Potsdam immer mit Hallo Marc-Uwe begrüßen.
Okay. Das stimmt, also tatsächlich. Ja. Macht er das immer noch, wenn er irgendwo auf einer Bühne steht?
Ich denke nicht.
Braucht er nicht mehr?
Nee, ich denke, das war halt damals einfach noch, das hat halt zum Slam gepasst. Ne? Mhm. Und ich denke, dass das auch nur bei Poetry Slams gemacht hat.
Mhm. Jetzt hast du gerade so ganz bescheiden gesagt, ja, deine Körpersprache auf der Bühne und mal einen richtig dummen Spruch und dass man deine gute Laune merkt, aber dich zeichnet ja auch optisch etwas aus, was dich sehr von anderen Slam macht.
Ich bin wunderschön. Schön, dass du es ansprichst.
Ja, das auch, natürlich. Aber vor allem hast du die schrägsten, buntesten, wildesten Anzüge seit Wigald Boning. Die Älteren unter uns wissen, was ich damit meine.
Oh Gott, ich bin einer der Älteren unter uns.
Ja, nein, ich habe es also tatsächlich vorhin jemandem aus dem Team erzählt. Ja. Und es hat einen Augenblick gedauert, bis ihr eingefallen ist, wer Wigald Boning ist. Und das hat mich sehr schockiert, weil ich dachte, oh Gott, ich bin so alt. Aber also... Wiegand Boning hatte noch wildere Anzüge als du, so aus Kunstrasen und ähnliche Dinge.
Ja, die waren ja auch maßgeschneidert.
Die waren maßgeschneidert, ich glaube, von deiner Frau sogar. Ja. Aber deine sind schon auch spektakulär. Also da ist von goldenen Pailletten über riesengroße Herzen bis hin zu bunten Karos wirklich alles dabei. Wie ist das zustande gekommen und wo zur Hölle kriegst du die her?
Ich habe mich tatsächlich immer schon ein bisschen schräger angezogen. Also ich habe gerne wirklich Sakko oder ganzen Anzug auf der Bühne getragen und habe das dann lange Zeit kombiniert mit irgendwelchen sehr ausgefallenen Hawaii-Hemden, sage ich mal. Ne? Mhm. Also es war schon immer ein bisschen auffälliger. Und dann habe ich 2014, glaube ich, entdeckt, dass es Firmen gibt, die sich auf absolut unfassbar schräge Anzüge spezialisiert haben. Und seitdem kaufe ich die im Darknet. Damit ist die Frage, wo ich sie herbekomme, beantwortet. Nee, ich bestelle die tatsächlich direkt ab Fabrik, weil ich kenne ja meine Größe. Also das ist auch ein super Trick übrigens hier. Bester Abnehmtrick ever oder Gewichthaltetrick ever. Einfach mal ein paar tausend Euro in Anzüge rausballern. Und man ist dazu verflucht, sein Gewicht zu halten. Ja, und immer wenn er eng ist, muss man wieder so eine ganz schnelle Notfalldiät machen, dass man wieder reinpasst.
Ja, Lifehacks bei Fränkischer Tor.
Ja.
Also ja. Im Internet bestellst du sie?
Genau, also die meisten. Ne? Ich habe auch manchmal auch Secondhand irgendwas aufgetrieben, aber die meisten sind wirklich aus dem Internet und auch, ich glaube, über 2/3 wirklich von derselben Firma.
Okay, was kostet so ein Teil? Wie viele hast du davon mittlerweile?
Ich habe mittlerweile alle. Nee, es sind über 80 tatsächlich.
Wow.
Sechs Kleiderschränke nur für die Anzüge. Traue ich mich gar nicht sagen, aber jetzt habe ich es dann doch gesagt. Es gibt übrigens auch nicht zu viele Anzüge, es gibt nur zu wenig Platz im Kleiderschrank. Das ist auch nochmal so ein kleiner Lifehack. Okay.
Das heißt, die haben ein eigenes Zimmer, die Anzüge?
Drei. Also sie sind verteilt auf drei Zimmer. Ich habe jetzt kein Anzugzimmer und keinen begehbaren Kleiderschrank, aber quasi alle Kleiderschränke, die irgendwie frei waren, ich habe auch keine neuen Kleiderschränke gekauft, ne? Die waren schon da. In drei der Kleiderschränke hingen damals tatsächlich unsere Bühnenoutfits für die Comedy- und Kabarettgruppe. Ne? Und das habe ich irgendwann mal in den Keller gepackt und dann habe ich halt die Schränke zu den Anzügen genutzt. Die sind gar nicht mal so teuer, wie man glaubt, tatsächlich. Trotz Innenfutter, guten Stoff und alles echten Taschen kostet die um die 90 Euro für alle drei Teile. Also wirklich Hose, Sakko und Krawatte, genau. Ist jetzt meistens Dreiteiler. Also wie gesagt, bei der einen Firma, ne, gibt dann auch noch teurere und teilweise auch preiswertere, aber die preiswerteren sind dann eher so Faschingsqualität. Also dreimal anziehen und dann verpuffen sie. Aber die Firma, da, bei der ich hauptsächlich bestelle, das ist wirklich eine gute Qualität, die auch optisch was hermacht. Und wird sehr oft gefragt, wo ich die machen lasse tatsächlich.
Das heißt, sie sehen maßgeschneidert aus.
Ja.
Hast du einen Lieblingsanzug? Gibt es einen, den du ganz besonders gern magst?
Ein paar tatsächlich. Also wo ich sehr draufstehe, ist der Tetris-Anzug mit diesen Tetris-Steinen. Der mit diesem zerschnittenen Testbild, also die Älteren kennen das noch, ne?
Ja.
Testbild, das war ungefähr die Zeit von Wiegald Boning.
Ja, noch davor.
Ja, da gab es noch. Als Wiegald Boning im Fernsehen war, gab es auf jeden Fall noch das Testbild.
Das kann gut sein, ja.
Ja, und also den habe ich tatsächlich sehr gern. Und wenn ich mal so richtig Bock auf Fancy und abgefahren drauf bin, dann den Disco-Kugelanzug. Also das sind wirklich lauter so viereckige, glänzende Stücke und der funkelt in alle Richtungen.
Aber dann ist man wirklich von deiner Schönheit geblendet, wenn man dann im Publikum sitzt, ne? Dann sieht man nicht mehr so viel.
Für Videoaufnahmen ist der immer schwierig.
Das kann ich mir vorstellen. Glaubst du, dass diese etwas bunte, wilde, außergewöhnliche Bühnenpräsenz dir auch dabei geholfen hat, dass deine Poetry Slams so bekannt geworden sind? Weil das ist ja schon ein sehr großes Alleinstellungsmerkmal. Ne? Man weiß sofort, also man muss nur sagen, der mit den Anzügen und es weiß sofort jeder weiß sofort, wer du bist, der jemals bei einem Poetry Slam von dir war.
Ja, den Namen Michael Jakob kennen nicht alle, aber den Typ mit den bunten Anzügen vom Poetry Slam, den kennen dann gefühlt doch, also auch weit über Franken hinaus, ne? Auch durch den YouTube-Kanal.
Mhm.
Wir haben ja Deutschlands zweit erfolgreichsten YouTube-Kanal und dadurch, dass ich da halt auf 400, 500, 600 Videos die Leute anmoderiere, bin ich natürlich auch überall kurz im Bild mit diesen Anzügen. Und es ist wirklich so ein Wiedererkennungseffekt. Ich habe das auch irgendwann bewusst gemacht. Ich glaube nicht, dass die Leute jetzt wegen der Anzüge kommen. Also
nee, das habe ich auch nicht gefragt.
Gibt zwar schon ein paar, die dann auch sagen, war gespannt, was er heute anhat. Ne? Mhm. Und für die war das eine Tragödie, als ich irgendwann mal gesagt habe, eigentlich wird es mir jetzt zu anstrengend, da dieser mit Anzug. Ne? Und ich habe dann, glaube ich, 2 Monate habe ich versucht, davon loszukommen und wurde dann so oft drauf angesprochen, wo ist der Anzug, ne? Dass ich gesagt habe, komm, jetzt ziehst du es durch, solange du es noch machst. Und ich denke, dass also die Leute, die meine Slams kennen, wissen, dass da einfach im Prinzip immer das Gesamtpaket passt. Ne? Wir haben keine großen Zeitverzögerungen. Ne? Wir fangen mal 10 Minuten später an, aber das ist nicht so, dass man hinkommt und dann ist irgendwas schiefgegangen und man fängt, also habe ich ja früher erlebt. Ne? Also das Längste, was ich erlebt habe, war ein Poetry-Slam, der mit 1,5 Stunden Verspätung losging. Und das ist dann halt schon ärgerlich. Ne? Oder auch irgendwelche Slams, wo dann irgendwie nur 3, 4 Leute auf der Bühne standen, die alle zum ersten Mal. Ne? Also das ist, ich glaube, diese Gesamtqualität, diese Abwechslung, diese Stimmung und auch die Locations, die wir haben, die haben ja alle irgendwas Uriges. Ne? Also entweder sie sind ein cooler Veranstaltungssaal wie Zentrum Bayreuth, ne? Mit riesen Halle mit perfekter Technik und dadurch, dass die ja so Oktoeder gebaut ist, sind die Leute trotzdem nah dran, obwohl es total viele sind. Bis hin zu Kammerspiele Ansbach mit diesem Balkon oben noch und wenn es voll war, waren dann immer noch ein paar auf den Treppen, darf man ja gar nicht mehr sagen mit Brandschutz, aber so war das ja früher. Oder auch die Koffer in Fürth so als Kultkneipe. Und da war da jede Location hat da so ihr eigenes Flair schon mitgebracht. Und wir hatten auch zum Beispiel in Fürth waren unglaublich viele Nürnberger, die gesagt haben, boah, wir mögen das Flair hier in Fürth schon lieber, ne? Fahren wir halt schnell mal diese eine Station mit der U-Bahn über die Stadtgrenze hinaus. Und ich denke einfach, das Gesamtpaket war es dann so.
Hattest du eine Lieblingslocation? Gab es eine, auf die du dich immer besonders gefreut hast?
Schwer zu sagen. Also das ist, man liebt ja auch alle Kinder gleich.
Das behaupten alle, ich glaube daran nicht.
Ja, das erste misslingt, weißt du, das ist wie bei Pfannkuchen, ne? Da geht immer was schief. Nächstes Mal. Also ich hatte schon, gab natürlich Locations, die waren schwieriger, da musste man dann auch erstmal reinwachsen. Teilweise waren die ja auch dann bedingt durch den Engelmann-Hype, dass man sagt, oh, wir müssen jetzt in was Größeres. Also Herodsberg ist so ein klassisches Beispiel. Wir waren da jahrelang in der Gemeindebücherei, 120 Plätze eigentlich immer ausverkauft und dann war plötzlich der Engelmann-Hype und wir hatten 250 Nachfragen. Ne? Und dann sind wir in den Bürgersaal und der ist natürlich nicht so schön wie die Gemeindebücherei. Und wir machen jetzt den allerletzten Heroldsberger Poetry Slam machen wir ganz bewusst wieder in der Gemeindebücherei. Dass wir gesagt haben, hier, so jetzt endet es da, wo es begonnen hat.
Warum endet es?
Weil die beiden Damen, die das früher gemacht haben von der Gemeindebücherei, mittlerweile in Rente sind und oder an einer anderen Stelle. Vor Ort sind auch alle überlastet. Also die neue Leitung hat gar nicht die Kapazitäten, da noch ein Poetry Slam zu machen. Ich selbst höre ja jetzt dann auf demnächst. Ne? Und wir sind dann per Zufall nochmal in Kontakt gekommen, jetzt im Frühjahr, glaube ich. Und dann haben wir gesagt, nee, also so ganz ausplätschern lassen wollen wir es nicht. Und jetzt gibt es quasi den ersten regulären Poetry Slam seit November 2019. Ne? Danach war ja dann schon Pandemie. Wir lassen den quasi noch einmal auferstehen mit dem ursprünglichen Team. Die kommen dann quasi aus der Rente heraus und machen ehrenamtlich vor Ort nochmal das, was wir früher gemacht haben, während ihrer Arbeit. Und ich komme auch nochmal hin. Wir machen halt ganz bewusst klein. Ne? Das ist auch ein Abend, da wird keiner was groß mit verdienen, weil nach aktuellen Auflagen dürfen da nur 80 Leute rein. Aber wir machen das nochmal und sagen hier, wir bringen das dann auch zu Ende. 14 Jahre nach der Gründung.
Jetzt hast du meinen Spannungsbogen so ein bisschen zerstört, gerade mit einem hübschen kleinen Nebensatz. So, ich höre ja auch bald auf.
Ich habe sehr lange nicht erwähnt.
Das stimmt. Also, du ziehst dich zurück. Nicht nur, weil der Verein Schwierigkeiten hat, quasi den Vorstand zu besetzen, sondern ist einfach Schluss für dich. Ne? Du entwickelst dich gerade beruflich in andere Richtungen. Magst du mal erzählen, warum du deinem Baby Poetry Slam den Rücken kehrst oder dich zumindest jetzt so von deiner Slam-Master-Karriere verabschiedest?
Ich habe es ja vorhin schon ein bisschen durchsickern lassen. Diese Verantwortung, die man hat, damit dieser Abend läuft, ist mittlerweile einfach an manchen Tagen zu schwer zu tragen. Das ist, ich bin jetzt auch schon knapp über 30.
Und Jahrgang 78.
Das hat niemand gehört.
Nee, ich musste auch nur kurz husten.
Ja, ich auch. Ich habe eh mal gesagt, ne, das ist, mit 50 möchte ich keine Poetry Slams mehr moderieren. Ne? Das ist, wenn man irgendwann doppelt so alt ist wie der Durchschnitt der Künstlerinnen und Künstler, ist es irgendwann komisch, sage ich jetzt mal. Ne? Das Publikum wächst mit zum Glück. Ne? Also da ist es, je nach Region bin ich dann noch eher der Jüngere im Raum. Ne? Das ist nicht das Problem, aber halt der Bezugspunkt zu den Künstlerinnen und Künstlern, da sind viele Entwicklungen, da bin ich einfach anders. Ne? Das ist also für mich, ich komme mit TikTok nicht klar, Instagram ist nett, ja, ich mache auch mal eine Story, aber das ist für mich nicht die Priorität. Ne? Für mich ist die Priorität das Live-Dasein, ne? Das Präsenz und auch das Zusammenspiel aller. Ne? Und nicht so dieses, ja, sag ich mal, Ego-Ding, das viele halt dann doch leider an den Tag legen. Und damit möchte ich mich nicht mehr auseinandersetzen, weil das ja doch irgendwo auch Lebenszeit ist. Ich habe das fast 2 Jahrzehnte jetzt mit sehr viel Leidenschaft nach vorne gebracht. Ich habe immer wieder versucht, Nachfolgerinnen und Nachfolger aufzubauen. Die haben alle vor mir aufgehört. Ne? Mhm. Also das ist leider so. Sie sind entweder komplett raus oder machen jetzt Richtung Comedy-Kabarett irgendwas ganz anders. Ne? Und ja, möchte jetzt einfach mal wieder auch ein bisschen was für mich machen. Also ich bin bestimmt dann mal wieder als Künstler auf der Bühne mit einem neuen Text, weil ich dann wahrscheinlich auch wieder Zeit habe, neue Texte zu schreiben, die nur für mich sind. Ne? Mhm. Die letzten Jahre waren jetzt ja wirklich nur Auftragstexte und nur noch ganz, ganz selten mal was man wirklich für sich geschrieben hat, weil gerade Zeit und Muse da war. Und natürlich die neuen Projekte, die noch unverwirklicht sind, die einfach dann mal angehen mit der hoffentlich dann frei gewordenen Zeit.
Mhm. Du hast ja parallel schon ganz viele andere Sachen gemacht. Ich habe es ganz am Anfang kurz gesagt, du bist Trauredner, auch so ein bisschen wider Willen reingerutscht, ne? Also war gar nicht deine Idee. Kannst du gleich auch nochmal kurz erzählen, wie man Trauredner wider Willen wird. Du schreibst für Veranstaltungen Slam-Texte, du fasst zusammen, was auf einer Veranstaltung passiert ist, in einem Slam-Text. Machst ganz viele andere kleine Textsachen sozusagen. Was wird denn dein neuer Schwerpunkt dann sein?
Also ich denke, es wird schon noch Sprache bleiben. Mhm. Wie gesagt, das Trauredner war wirklich, ich bin eigentlich immer so ein Mensch, wo ich sage, nicht noch was Neues anfangen. Ich probiere gerne neue Dinge aus, aber jetzt nicht noch irgendwie mehr Arbeit aufhalten, als man eh schon hat. Und habe das auch ein paar Mal erfolgreich abgelehnt, bis dann eines Tages die Mutter von einer werdenden Braut so lange nachgehakt hat, dass ich gesagt habe, okay, kann ich mal eine Woche drüber nachdenken? Und dann habe ich einen Kollegen gefragt, der auch Slam macht, aber eben schon ein paar Jahre zuvor als Trauredner gearbeitet hat, ob er mich coachen würde, wenn ich diesen Job annehme. Und dann hat er gesagt, ja, überhaupt kein Thema. Ne? Und dann habe ich halt zugesagt und habe gesagt, hier, pass auf, ich mache es für den Preis und das kommt noch drauf für den Coach. Ich war dann trotzdem noch günstiger als der Marktdurchschnitt, ne? Weil es war das erste Mal. Und habe mich dann wirklich in die Materie einer freien Trauung eingearbeitet und mache da dort halt die Zeremonie und werde dann direkt nach der Trauung angesprochen von dem Pärchen. Oh, das war so super, wir heiraten nächstes Jahr, können wir euch auch buchen. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja gut, die Hauptarbeit war jetzt eh schon gemacht. Ne? Und dann habe ich es halt irgendwann auch auf der Homepage mit angeboten und ab und zu mal auf der Bühne gesagt. Mhm. Und jetzt hatte ich vor kurzem meine 50. Trauung als Trauredner. Und es ist auch ist auch nur ein Text, ne? Halt ein bisschen länger. Mhm. Man muss auch versuchen, da die Emotionalität zu wahren und trotzdem auch noch locker lustig zu sein. Und das macht mir auch wirklich viel Spaß. Es ist manchmal anstrengend, wenn so 4 Hochzeiten hintereinander sind, dann ist es auch anstrengend, gebe ich offen zu. Aber insgesamt ist es auch ein Bereich, der mir wirklich sehr, sehr viel zurückgibt. Weil die Leute natürlich auch, ne, die sind nach 45 Minuten dabei, manche weinen vor Freude, andere, weil es so emotional ist. Wenn dann gelacht wird, wenn man halt irgendwie dann die Geschichte des Brautpaars so ein bisschen mit Pointen und Gags aufbaut und Running Gags einbaut, ne, dann freut man sich auch, wenn die lachen. Und es ist immer auch eine sehr angenehme Stimmung bei den Trauungen.
Es gibt sicher wenig Anlässe, die so schön sind wie eine Trauung eigentlich.
Ja. Deswegen mache ich auch wirklich nur Trauungen und keine Trauerfeiern. Da werde ich auch immer wieder gefragt, aber da sage ich, das ist mir selbst zu emotional. Das würde ich mit ins Bett nehmen, glaube ich. Und das möchte ich nicht. Und deswegen sage ich, ich mache nur freudige Anlässe. Ich moderiere zur Not auch Scheidungen, aber eben keine Trauerfeiern.
Okay. Wenn man sich jetzt deine aktuelle berufliche Entwicklung anguckt, kommt man ja nicht unbedingt auf die Idee, dass du BWL studiert hast und Diplomkaufmann bist. Die Entscheidung für diesen Job damals, die war ja so ein bisschen aus deiner Kindheit, deinem Elternhaus so ein bisschen auch angestoßen. Ne? Du bist Arbeiterkind, der Erste, der studiert hat. Und eigentlich hast du dieses Studium für deine Mama fertig gemacht. Ne?
Woher weißt du das alles?
Ich recherchiere, bevor ich mich zusammensetze hier. Wäre es okay für dich, diese Geschichte mal zu erzählen? Die hat mich nämlich sehr, sehr, sehr berührt. Und ich glaube, wenn mich die so berührt, dann würde unsere Hörerinnen und Hörer das vielleicht auch interessieren, wenn es für dich okay ist. Ich weiß, dass es sehr emotional ist.
Ich denke, ich bekomme es hin. Ich habe 98 Abitur gemacht, genau. Mhm. Dann war Zivildienst und dann hier in Bamberg eben BWL-Studium, weil die Berufsberatung mir natürlich auch nicht wirklich helfen konnte. Und dann ich habe Abitur, dann studieren es halt BWL, ne? Das passt hier so. Ne? Und habe dann leider sehr früh gemerkt, dass es gar nicht so das ist, was ich will. Also ich stand auch tatsächlich, kurz nach dem Abitur war mein erster Bühnenauftritt. Das heißt, ich hatte zu Beginn des Studiums schon ziemlich genau 2 Jahre Bühnenerfahrung. Und das war so das, was ich eher machen wollte. Aber man kann das ja nicht studieren. Das heißt, ich habe dann wirklich angefangen mit BWL zu studieren. Meine Mutter hat relativ schweren Krebs gehabt. Mhm. Also immer wieder in Phasen ab der zweiten Klasse. Also war immer wieder in Phasen, dass es hieß, sei lieb, deine Mutter lebt nicht mehr lang. Und das habe ich 20 Jahre lang immer wieder von verschiedensten Ärzten zu hören bekommen. Und eben auch im Studium dann war auch wieder so eine Phase, was mich halt auch dann richtig runtergezogen hat. Ich habe versucht, das irgendwie zu verdrängen, war dann hier feiern und für mich war klar, dass das Studium eh nicht meins ist. Ne? Also ich war im Drittversuch Rechnungswesen und mir war klar, ich werde das Ding nicht bestehen, weil ich habe nichts gelernt. Ne? Das ist, ich habe mich damit nicht mehr auseinandergesetzt und ich habe dann wirklich am Tag vor dem Drittversuch mit meiner Mutter telefoniert und ihr das gesagt, das war es jetzt mit dem Studium. Und meine Mutter war unfassbar stolz auf mich, weil also ich war tatsächlich auch der Erste, der überhaupt Abitur geschafft hat in der Familie. Mhm. Meinem Vater wurde es damals verwehrt aus finanziellen Gründen. Ne? 31 geboren, also noch mit so Nachkriegszeit und so. Der hätte die Noten gehabt, aber damals war das noch eine wirtschaftliche Sache, dass er halt beim Vater in Lehre ging. Ne? Und so war ich der Erste mit Abitur, dann der Erste, der noch studiert hat und da war meine Mutter unfassbar stolz drauf. Ne? Mhm. Und für die ist eine Welt zusammengebrochen, als ich am Telefon gesagt habe, morgen ist mein Studium vorbei. Ne? Mhm. Und dann hat die am Telefon das Weinen angefangen und dann habe ich das Weinen angefangen und war dann total fertig, weil ich eigentlich dachte, sie fasst so ein bisschen lockerer auf und unterstützt mich in meiner Entscheidung, aber gar nicht. Habe dann Laufschuhe angezogen. Ich war zu dem damaligen Zeitpunkt nicht viel joggen, also ich war eher untrainiert im dritten Semester und bin losgerannt. Das ist, ich weiß noch, irgendwo im Berg in Gaustadt habe ich noch so grob im Kopf, aber ich weiß nicht wie lang. Und auch nicht wie schnell. Ich bin einfach nur weggerannt. Ne? War dann wieder daheim und habe dann während des Rennens gesagt, ich rufe jetzt meine Mama zurück und sage, ich versuch's. Und habe dann grob, also 16 Uhr haben wir telefoniert, vom Laufen war ich zurück kurz vor 17 Uhr wahrscheinlich, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube 16:40, die Zahl sagt mir gerade was. Mhm. Habe dann zurückgerufen und habe gesagt, pass auf, ich gehe da morgen hin und ich verspreche dir, dass ich das Studium durchziehe und du versprichst mir, dass du so lange lebst, bis ich mein Diplomzeugnis habe. Und bin dann hin, also ich habe circa 17 Uhr das Lernen angefangen, habe in der Nacht mit Kaffeetrinken angefangen, tatsächlich, habe durchgelernt, mir um 6 Uhr morgens eine Tiefkühlpizza gemacht, war dann um kurz vor 9 im Prüfungssaal, habe das Ding geschrieben und ich habe wirklich, ich hab erst umgeblättert, wenn ich es kapiert hatte. Also ich habe wirklich das Skript von diesem Rechnungswesen so lange durchgemacht, bis ich die Seite kapiert hatte und dann erst umgeblättert. Und dann auch dementsprechend alles nur einmal. Ne? Mhm. Und als Drittversuch war, wurde ich ja bevorzugt korrigiert und habe dann direkt am nächsten Tag die Antwort bekommen, weil sonst hätte ich ja noch Prüfungen schreiben müssen, obwohl ich ja vielleicht gar nicht mehr studieren darf. Und dann hatte ich das wirklich mit 2,7 bestanden.
Wahnsinn.
Meine Mutter hat tatsächlich noch 5 Jahre lang gelebt, obwohl die damals auch wirklich, alle Ärzte haben gesagt, Endstadium, wir geben ihr noch maximal ein halbes Jahr. Mhm. Das heißt, ich konnte ihr wirklich noch mein Diplomzeugnis zeigen und habe dann aber tatsächlich nie in der Branche gearbeitet.
Was bedeutet dir dieses Diplom heute, wenn du da mit dieser Geschichte im Hinterkopf drauf blickst?
Ja, es ist, also ich habe es immer gern so, als wenn man sich was vornimmt, schafft man es. Ne? Mhm. Natürlich ist es doof, wenn es Dinge sind, die man eigentlich nicht gerne macht, aber da war halt das Ziel ein anderes tatsächlich. Man lernt im BWL-Studium leider nicht wirklich was über Finanzaufbau und so. Ne? Das ist, man lernt halt so ein bisschen Break-Even-Point-Analyse und Menschen als Kostenfaktoren zu sehen. Also kein schönes Studium. Tatsächlich, das, was ich über Geld weiß, habe ich mir erst danach beigebracht und versucht es jetzt auch mittlerweile weiterzugeben. Ich habe im Hauptstudium versucht, so ein bisschen meine Richtung zu machen. Mhm. Da konnte man dann sehr spezifisch auswählen. Ich habe Marketing, Sozialpolitik und Organisationspsychologie als Schwerpunkt gehabt. Also schon komplett BWL-ferne Themen, sage ich mal, mit Ausnahme von Marketing. Und dadurch habe ich dann natürlich auch Sachen gelernt wieder, die mich interessiert haben, sage ich jetzt mal. Was mir das Studium gebracht hat, ist tatsächlich Selbstorganisation, Disziplin und auch den Willen, mit Geld umzugehen, sage ich mal. Mhm. Und also oder auch Synergieeffekte zu nutzen. Ne? Also auch unsere Frankentour mit Poetry Slam sind ja Synergieeffekte. Ne? Mhm. Wir machen 5 Städte gekoppelt und nutzen die Fahrtkosten der Externen halt, dadurch, dass es durch 5 geteilt wird, haben wir Synergieeffekte und können dann halt günstig Poetry-Slams anbieten. Also das habe ich dann schon auch mitgenommen, so Kleinigkeiten. Alles weitere Wissen über Finanzen habe ich mir dann erst danach beibringen müssen.
Mhm. Hat deine Mama lang genug gelebt, um dich noch als erfolgreichen Poetry Slammer zu sehen? Hat sie deine Karriere verfolgen können?
Ja, Fernsehauftritt war dann noch, oder? Mhm. Moment, muss ich, nee, der war dann nicht mehr. Oh je, jetzt muss ich kurz überlegen. Jahreszahlen 2008. Doch, den Fernsehauftritt beim WDR hat sie gerade noch mitbekommen. Da war die Aufzeichnung 2007. Ich weiß nicht, ob schon ausgestrahlt war tatsächlich, mhm. aber die Aufzeichnung auf jeden Fall. Dann auch so, dass die Kammer war ja dann teilweise in Ansbach auch schon voll. Also die waren dann auch wirklich ein paar Mal zum Zugucken, war zwar immer nicht so ihrs, ne? Aber die hat dann schon auch noch den Beginn meiner Selbstständigkeit mitbekommen tatsächlich. Also jetzt nicht mehr dass ich komplett davon leben kann, so nach dem Motto. Ne? Das war dann, hat sich ganz knapp überschnitten, auch die Geburt des Kindes. Ne? Also, Oma konnte ich auch nicht mehr quasi, also sie hat meine Kinder nicht mehr gesehen knapp. Aber dass ich dann halt wirklich plötzlich in Fernsehen, Zeitung, Radio und so immer wieder mal war, das hat sie schon noch mitgekriegt. Mhm. Und eine der letzten Sätze, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht weine, eine der letzten Sätze war dann doch, dass sie mich dann umarmt hat und meinte, irgendwas, ich krieg's vom Wortlaut nicht mehr hin, aber dass irgendwas gemeint hat, sie ist stolz auf mich. Ich weiß gar nicht, ob ich sie danach nochmal in echt gesehen habe oder noch am Telefon. Aber das, also entweder eine der letzten, die letzte oder eine der letzten Begegnungen. Also,
wir machen mal eine kurze Pause.
Okay.
An dieser Stelle haben Michael und ich die Aufnahme für ein paar Minuten unterbrochen und kurz durchgeatmet. So ein bisschen back to the roots gehst du jetzt doch mit dem Job, den du da nicht gelernt hast, aber was dein Studium angeht. Du befasst dich in Zukunft ein bisschen mehr mit dem Thema Geld, ne?
Also ich befasse mich sehr viel mit Geld. Wie gesagt, nach dem Studium habe ich gemerkt, ich weiß eigentlich immer noch nichts. Also das BWL war schon für mich auch so ein Anreiz, dass ich eben aus einer Arbeiterfamilie komme. Dachte ich, ich lerne dadurch ähnlich kennen, warum manche Menschen halt mehr oder weniger nichts haben und andere unfassbar viel. Habe ja schon gespoilert, lernt man nicht im Studium. Als ich mich dann nach dem Studium 2007 selbstständig gemacht habe und 2009 beschlossen habe, dass ich das auch bleiben möchte, wurde mir aber auch in demselben Augenblick klar, dass ich nie eine Rente bekommen werde. Das heißt, ich war dazu verdammt, mich mit Finanzen zu beschäftigen, dass ich eben nicht, wenn ich mal nicht mehr als Künstler arbeiten kann, von Sozialhilfe oder Almosen oder sonst was leben muss. Und habe dann da jede Fortbildung, jedes spannende Buch, das mir im Weg gelaufen ist, mitgemacht tatsächlich. Und mir dann, glaube ich, schon ein sehr fundiertes Wissen mittlerweile angeeignet, das ich im Freundeskreis auch immer gerne weitergeteilt habe. Ein paar auf mich gehört, denen geht es auch ganz gut jetzt mittlerweile. Und ich habe es auch geschafft, jetzt in den 15 Jahren sind sie jetzt, seitdem der Entschluss feststand, mir doch ganz gut was auf die Seite zu schaffen, was dann auch für sich schon arbeitet. Und das Wissen gebe ich jetzt schon seit, ich glaube, 5 Jahren auch in Workshops weiter. Ich habe jetzt eine Keynote vor kurzem gemacht zum Thema. Und jetzt im Herbst soll es ein Bühnenprogramm geben, um das Thema Finanzen auch ein bisschen spaßig, peppig, auch noch teilweise so ein bisschen in die Slam-Welt angelehnt mit einigen Beiträgen, einer hoffentlich breiten Masse näher zu bringen. Weil oft habe ich auch das Gefühl, dass die Leute sich gar nicht mit beschäftigen wollen, sondern einfach denken, na, das wird schon gut gehen.
Das ist kein sexy Thema, ne? Auf den ersten Blick.
Nee, auf den ersten Blick nicht. Aber wenn man einmal gemerkt hat, mit welch geringen Aufwand das man in seinen Alltag integrieren kann, kann das schon Spaß machen. Also ich habe da schon ein paar Leute angesteckt, die jetzt dann auch so einfach mal 5 Minuten am Tag mal kurz ihre Aktienportfolios checken oder sich eine Excel-Tabelle nach meinem Muster angelegt haben. Also ich habe halt wirklich die komplette persönliche Finanzübersicht in einer sauberen Tabelle, ohne große Formeln und alles. Es ist wirklich nur einfache Zahlen reinschreiben und dann hast du jederzeit im Blick, was du hast an Vermögen und auch an Wachstumschancen, wenn das so weiter wächst wie bisher. Und ich sage ja, mit 4 Stunden kann man das lernen, wenn man wirklich jemanden hat, der das komprimiert weitergibt. Ne? Ich habe ein bisschen mehr gebraucht, aber ich habe es jetzt auf 4 Stunden runtergebrochen. Danach kann man sich immer noch, wenn man sagt, boah, das Thema Aktien interessiert mich, ne? Dann kann man immer noch darüber sich weiterbilden. Aber die Grundlagen, also wirklich diese finanzielle Grundbildung, hat man in 4 Zeitstunden drinnen. Mhm. Und es ist so traurig, dass man das weder in der Schule noch im BWL-Studium lernt und die meisten Leute dann halt ständig am Jammern sind, oh, ich habe kein Geld und das Geld reicht nicht und oh, ich kann mir das nicht gönnen. Und dann aber auch nicht diesen Schritt gehen, sich aktiv damit zu beschäftigen. Und das versuche ich jetzt mit diesem Bühnenprogramm. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ne? Das ist ein Testballon. Wir haben jetzt Ende September die Premiere mit dem provokanten Titel Reich werden in 120 Minuten.
Ja,
ein
schön.
Zu 99% seriöses Bühnenprogramm zum Thema Finanzen.
Ah, da kommt der Betriebswirtschaftler doch noch durch in dir.
Ich habe es ja nie... Also das Grundinteresse am Geld war da tatsächlich. Mm. Ne? Das ist dieses spannende Thema, was ist Geld, was macht es mit uns, das habe ich wirklich von klein auf gehabt. Also ich war als Kind schon, ne, mit 8, 9 Jahren auf dem Flohmarkt, gab nichts Geileres, als da mit ein paar Mark für irgendwelche Sachen, die Mutter weggeschmissen hätte, heimzukommen. Ne? Das war für mich ein großartiges Gefühl, da das eigene Geld zu verdienen. Und sich dann auch von dem eigenen Geld quasi beim Bäcker für sich und die kleinen Cousinen irgendwie Gummibärchen zu kaufen. Ne? Das war schon eine gewisse Macht, die man da als kleines Kind hatte, wenn man eigenes Geld hatte. Und jetzt so heute ist es halt wirklich so ein bisschen größer, ne? Also mit größeren Investitionen. Aber das ist auch spannend, das zu beobachten. Ne? Und klar geht auch mal was schief, aber dieses Risiko muss man bei allem einkalkulieren einfach. Ne? Das Poetry Slam hätte auch schief gehen können.
Das stimmt.
Wir haben alle abgeraten tatsächlich damals. Das ist selbst die engsten Freunde haben gesagt, das funktioniert doch nicht. Ne?
Tja, 20 Jahre später sitzen wir hier.
Ja.
Ich würde ganz zum Schluss gerne noch auf eine Aktion von dir zu sprechen kommen, die ich auf Instagram verfolgt habe und die einen Dreh bekommen hat, den ich nicht hätte kommen sehen und ich denke mal, du wahrscheinlich auch nicht. Du bist nach der Entscheidung, dass das Kiffen vor Schulen in Bayern verboten werden soll, in einem Anzug, womit wir bei dem Thema sind, geile Anzüge, mit Hanfpflanzen bedruckt, vor bayerischen Schulen unterwegs gewesen, mit Bier und Kippe. Was sollte das? Erzähl mal, was du dir dabei gedacht hast und was eigentlich der Anlass für diese Aktion ist.
Der Anlass war tatsächlich, also ich finde es vollkommen richtig, dass man vor Schulen nicht kiffen sollte. Mhm. Ich selbst kiff auch nicht. Aber die Inkonsequenz, dass man halt vor Schulen rauchen und trinken darf und dass auch bayerische Spitzenpolitiker sehr häufig mit irgendwelchen großen Maskrügen in die Instagram-Bilder, aus den Instagram-Bildern hervorschauen. Diese Doppelmoral, Doppelmoral kann ich gar nicht. Ne? Das geht für mich nicht klar. Das ist wie wenn beim Poetry Slam jemand Umwelttexte liest und dann postet er 2 Wochen später was von seiner Neuseeland-Reise, ne? Wo ich mir denke, das kannst du nicht machen. Ne? Ich kann nicht nach Neuseeland fliegen und dann bei Nachhaltigkeits-Slams mitmachen. Das geht nicht. Ne? Und da hat es mich halt einfach gestört, dass ich sage, hier, wir proklamieren dieses Alkoholtrinken als bayerische Kultur und Kiffen verteufeln wir. Und ich kenne einige Menschen, die kiffen und das sind alles total angenehme Leute. Ne? Das ist, da habe ich dann eher mit stark alkoholisierten Menschen ein Problem, wenn die dann zu laut oder aggressiv oder übergriffig werden. Und das ist mir halt bei kiffenden Menschen noch nicht untergekommen. Ne? Und wie gesagt, soll jeder machen, was er will. Es ist jetzt legal, Punkt aus. Ne? Das ist eine Entscheidung, die gefühlt auch die Mehrheit der Bevölkerung so gewollt hat. Und dass wir dann wieder unseren bayerischen Sonderweg gehen, das hat mich so angekotzt. Und dann habe ich gesagt, komm, ich habe diesen Hanfblattanzug und ich stelle mich jetzt einfach mal vor bayerische Schulen und habe eine qualmende Kippe und ein offenes Bier in der Hand und fotografiere mich da. Und habe dann halt jeden Tag eine andere Schule gemacht, auch mit ein bisschen andere Posen gemacht. Manchmal noch mit Leuten, die Bock hatten mitzumachen. Mhm. Ich glaube, am letzten Tag haben wir dann ein Fass vor der Schule aufgebaut, damit einfach ein bisschen Variation ist. Und ja, das war dann, ich glaube, 30 Tage habe ich es dann gemacht und hatte sehr viel Zuspruch. Also ich habe da, wenn ich eine Veranstaltung poste, habe ich irgendwie nur ein Zehntel der Likes bekommen für diese Fotoaktion.
Ja, außer in deiner Heimatstadt Ansbach, da ist die Aktion nicht so gut angekommen, ja?
Ja, zunächst schon, die Zeitung hat darüber berichtet und dann war ich für den Festakt 75 Jahre Grundgesetz gebucht, weil die eben Poetry Slam Text wollten, ne? Um das Ganze ein bisschen aufzulockern, dass eben nicht nur etwas langatmigere Reden sind, sondern noch irgendwas Peppiges. Ja, und dann, da war es im Vorfeld schon ein bisschen schwierig, weil die wollten den Text dann vorher sehen und ich habe gesagt, ich habe die Woche 3 Schulworkshops, ich habe 3 Poetry Slams, ich habe eine Trauung, ich kann den Text erst Sonntag, Montag schreiben. Ne? Das ist, und dann wollten die aber unbedingt bis Freitag drüber lesen, habe ich gesagt, ich habe einen Text, der grob in die Richtung geht, aber der ist wahrscheinlich zu politisch, ne? Habe den dann am Freitag hingeschickt und dann kam am Sonntag tatsächlich der Anruf, ja, der ist wirklich zu politisch und habe ich gesagt, ja, wie ausgemacht, ich kann euch morgen früh um 12 den Text, der dann speziell für die Veranstaltung geschrieben ist und der dann eben auch nicht politisch ist, sondern wirklich nur ums Grundgesetz geht, kann ich euch liefern. Und dann wurde ich um 10.46 Uhr, glaube ich, war es, per Telefon am Tag der Veranstaltung ausgeladen. angeblich, weil ich diese Aktion vor Schulen mache und das angeblich Stadtgespräch sei, wo ich mir denke, wär mir neu, dass ich mal irgendwo Stadtgespräch bin. Mhm. Ja, und dann dachte ich mir natürlich auch, ne? Also bei jeder anderen Veranstaltung hätte ich erstmal geweint, ja, wieso macht man das mit mir? Ich bin doch so sensibel. Und da dachte ich mir, Moment mal, ich werde bei einer Veranstaltung zum Thema Grundgesetz ausgeladen, wo explizit steht, die Kunst ist frei, eine Zensur findet nicht statt. Ja, und lauter solche Sachen. Und habe dann die Zeitung angerufen und habe gesagt, hier, vielen Dank für den Artikel neulich, aber guck mal, was daraus geworden ist. Dann habe ich gesagt, boah, das geht ja gar nicht, ne? Machen wir gleich noch einen Artikel. Und dann stand ich um 13 Uhr, also war alles sehr nah getaktet, stand ich dann mit einem Schild in der Hand, auf dem stand, eine Zensur findet nicht statt. Artikel 5 Grundgesetz und einem mit Gaffertape zugeklebten Mund vor der Karlshalle, also da, wo die Veranstaltung am Abend gewesen wäre. Und das war dann am nächsten Tag mit einer halbseitigen, mit einem halbseitigen Text nochmal groß in der Zeitung. Dann hat Radio 8 angerufen. Dann haben sich einige, also zwei Fraktionen des Ansbacher Stadtrats, die im Vorfeld auch gar nichts von dieser Entscheidung gehört hatten dann, sondern es aus der Zeitung erfahren haben. Also es war wohl eine sehr eigenständige Entscheidung der Ansbacher Regierenden. Und ja, die haben sich dann mit mir solidarisiert und hat dann sehr viele Leserbriefe nach sich gezogen. Also
das kann ich mir vorstellen.
Das ging fast einen Monat noch. Und die Grünen haben dann gesagt, komm, das geht ja gar nicht. Wir machen jetzt während des Altstadtfestes, machen wir vormittags ein Weißwurstfrühstück. Einmal vegan, einmal normal. Und du machst 30 Minuten Programm und liest die beiden Texte. Einmal der, der zu politisch war, und einmal der, den du speziell geschrieben hast. Und das hat mich dann so richtig, also genau, wir haben dann auch Videos aufgenommen vom Stadthaus, also ne, vor, da, wo die Regierung halt sitzt in Ansbach, haben wir dann Videos aufgenommen und über das Portal der FLZ hochgeladen, sodass sich auch alle Ansbacher Bürgerinnen und Bürger selbst die Texte anhören konnten. Mhm. Ne? Das war schon mal cool. Und dann, wie gesagt, die Aktion der Grünen Stadtratsfraktion, dass die gesagt haben, wir holen dich, also keine Werbung zu die Partei. Ne? Ich habe auch gesagt, hier, ich bin politisch da, bin kein Grüner, aber nehme natürlich so ein Angebot gerne an. Und das, was dann so ein bisschen das Gerechtigkeitsgefühl wiederhergestellt hat, beim Festakt der Stadt Ansbach waren 60 Gäste, bei dieser halbstündigen Sololesung waren es über 80. Hm. Und das war dann so ein innerliches Honigkuchenpferdegrinsen, was sich da breit gemacht hat. Und auch der Zuspruch in der Bevölkerung, das hat dann alles so wieder ein bisschen gerade gerückt.
Gutes Ende einer schlechten Geschichte eigentlich, ne?
Ja, und ich bin gerne kulant, aber in dem Fall nicht. Also ich habe um 12.01 Uhr den Text zusammen mit der Rechnung quasi an die Stadt Ansbach gelegt.
Haben Sie bezahlt?
Natürlich. Okay. Das wäre sonst der nächste Skandal gewesen.
Genau, und ein hübscher kleiner Dreh für deine Finanztipps. Ja. Okay, Michael, ich danke dir, dass du bei mir bist. Ich danke dir, dass du so offen und so persönlich erzählt hast. Und freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen.
Ich mich auch. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Das war Fränkischer Talk, ein Podcast von fränkischertag.de. Alle zwei Wochen donnerstags gibt es eine neue Episode. Auf fränkischertag.de/podcast, auf Spotify, Apple Podcasts und überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. Unsere Musik hat Konrad Feldrab komponiert. Unsere Grafiken sind von Franziska Schäfer und Maximilian Arnold. Mein Name ist Andrea Pauli. Wenn ihr loblos werden wollt, dann lasst uns gerne eine Bewertung oder eine Rezension in eurer Podcast-App da. Wenn ihr Kritik oder Wünsche für einen Gast habt, dann schreibt mir an podcast@mgo-lokalemedien.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.